Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München grüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Heute feiert das wiedervereinigte Deutschland seinen 20. Geburtstag. Viele gesellschaftliche oder politische Bilanzen sind in den vergangenen Wochen gezogen worden und auch wir wollen heute zurückblicken auf knapp 60 Jahre Kirchengeschichte und uns die Frage stellen, wie hat sich das christliche Leben, wie hat sich insbesondere die katholische Kirche auf dem Gebiet der neuen Bundesländer seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Und helfen wird uns dabei heute ein Fachmann, der diese Zeit in der DDR aus nächster Nähe miterlebt hat. Josef Pilvusek, Professor für Kirchengeschichte und Leiter des Seminars für Zeitgeschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herr Professor Pilvusek, bevor wir über die katholische Kirche in der DDR sprechen, wollen wir uns zunächst einiger geschichtlicher Fakten versichern. Wie sah denn vor dem Zweiten Weltkrieg die Konfessionsstruktur in den Gebieten aus, die dann ab 1945 bzw. 1949 mit der Staatsgründung die DDR bildeten?
Man kann davon ausgehen, dass etwa um die 90% der Bevölkerung einer der evangelischen Kirchen angehörte und zwischen 6 und 7% katholisch war und der Rest nicht christlich, jedenfalls keiner Kirche zugehörig. Wobei diese Zahlen geschätzte Zahlen sind, man weiß es am Ende des Krieges letztendlich nicht.
Aber das sind Zahlenverhältnisse, die sich dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bedeutend verändert haben, denn viele Deutsche wurden aus den Ostgebieten vertrieben oder flüchteten nach dem Westen, die meisten in die Besatzungszone der Alliierten, aber auch viele in die sowjetische Besatzungszone, das wird ja oft vergessen. Welche Auswirkungen hatte das auf den Katholikenanteil dort?
Ja, man kann davon ausgehen, die ersten Fluchtbewegungen haben ja bereits 43, 44 stattgefunden, dass etwa vor dem Krieg knapp eine Million Katholiken in diesem Gebiet der späteren DDR wohnten. Und die Höchstzahl nach Vertreibung und Flucht ist dann 1949 mit knapp 3 Millionen erreicht.
Und gerade diese Vertriebenen erwartete in ihrer neuen Heimat ein schweres Los. Sie kamen ja in ein zerbombtes, demoralisiertes, hungerndes und zudem noch unter Wohnungsnot leidendes Restdeutschland. Und sie mussten in vielen Fällen jahrelang in Lagern leben. War das eigentlich im Osten Deutschlands ähnlich, so wie bei uns im Westen?
Zunächst einmal von der Aufnahme her und von der Situation her und von den Nöten her ist das Gleiche gewesen wie in den westlichen alliierten Zonen. Allerdings kommt eins dazu, diese Gebiete, die ehemaligen deutschen Ostgebiete, lagen nun auf einmal in Ländern, die zur Sowjetunion oder zumindest zum russischen Einflussbereich gehörten. Von daher war von Anfang an die Bestrebung natürlich da, ja, nichts in der Öffentlichkeit über Vertreibung und Flucht bekannt zu machen, sodass von Anfang an ein Koalitionsverbot der Vertriebenen und Flüchtlingen bestand. Das heißt, sie konnten nicht öffentlich auftreten und sich öffentlich dazu bekennen oder etwa organisieren wie in den Westzonen. Und ab den Beginn der 50er Jahre war es sogar gefährlich, man konnte damit mit Gefängnis bestraft werden, überhaupt von Vertriebenen und von Flüchtlingen zu reden. Man sprach dann von Evakuierten oder in der DDR üblich von Neubürgern.
Nun war es ja so, die Katholiken, die wurden da sozusagen übers Land verteilt, kamen, wie erwähnt, auch in Gebiete, wo es davor überhaupt keine Katholiken gegeben hat. Was hatte denn das für Probleme für die Seelsorge zur Folge?
Zunächst einmal ist natürlich in dem Land, das auch früher mal das Land der Reformation genannt wurde, auf einmal in Dörfer, in die es vorher nicht mal nur einen Katholiken gegeben hat, sondern wo Katholiken überhaupt nicht bekannt waren, ist auf einmal eine zahlenmäßig durchaus große Zahl von Katholiken gekommen. Das brachte Probleme nicht nur in der Weise, dass Pfarrer gesucht wurden, die dort Gottesdienste hielten, sondern Gottesdiensträume gesucht wurden. Und da ist es wiederum unterschiedlich, in welcher der evangelischen Landeskirchen man dort Seelsorge treiben wollte. Es gab evangelische Landeskirchen, die haben uneigennützig, ohne Miete, ihre Gottesdiensträume zur Verfügung gestellt, während andere eher zögerlich waren, bestimmte Bedingungen gestellt haben, dass keine Marienlieder gesungen wurden, dass kein Weihwasser aufgestellt wurde, kein Weihrauch gebraucht. Kurzum, man ist angewiesen gewesen, was die Gottesdiensträume angeht, auf die evangelischen Kirchen. Und man muss es auch noch mal honorieren, etwa 65% der Gottesdiensträume sind bis Mitte der 60er Jahre für Katholiken von evangelischen Landeskirchen zur Verfügung gestellt worden. Ein anderes Problem war, die Seelsorger dafür zu gewinnen, in diese ländlichen Räume, die ja verkehrstechnisch überhaupt nicht erschlossen waren, zu bringen. Und das war natürlich das große Problem, weil weite Wege, keine Verkehrsmittel, das alles führte dazu, dass viele Gläubige vielleicht alle 3-4 Wochen nur einen Gottesdienst bekamen. Manche haben sich auch an die in Anführungsstrichen evangelische Umwelt assoziiert und sind im Laufe der Jahre evangelisch geworden.
Ja, also ganz ähnliche Probleme wie in den alliierten Besatzungszonen, und die Freunde von Kirche in Not werden sich erinnern, wie Pater Wernfried van Straten, der Gründer des Hilfswerks, darauf reagiert hat, nämlich mit Rucksackpriestern, mit Fahrzeugen für Gott, mit Kapellenwagen. Das war natürlich im Osten nicht möglich. Und da kam dann noch ein anderes Problem hinzu, nämlich, dass die Grenzen der Bistümer ja gar nicht deckungsgleich mit den neu geschaffenen Staatsgrenzen waren. Welche neuen Probleme warf denn das auf?
Ja, zunächst einfach ist das einfachste Problem das, dass ein Bischof und ein Ordinariat nicht mehr mit seinem Territorium in Verbindung treten kann. Das sind scheinbar nur am Anfang kirchenrechtliche Fragen gewesen, aber es wird natürlich viel komplizierter, wenn man daran denkt, dass es im Osten zunächst keine Verantwortlichen für die Gebiete gab, die zu westdeutschen Diözesen gehörten. Und das sind, Ausnahmen sind Berlin und das frühere Bistum Meißen, heute Dresden-Meißen, das sind Schwerin, Magdeburg, Erfurt, Meiningen und Görlitz. Das heißt, man wusste nicht, wer in diesem Gebiet für die kirchlichen Strukturen, Verhältnisse und für die Seelsorge verantwortlich war. Und da haben die westdeutschen Ordinarien unterschiedlich reagiert. Manche haben sofort Verantwortliche mit allen Vollmachten für ihr im Osten liegendes Gebiet bestellt. Lobend hervorzuheben ist da vor allen Dingen Fulda. Andere haben nur gewisse Vollmachten übertragen. Dieser Prozess ist eigentlich erst Ende der 60er Jahre abgeschlossen, sodass zwar diese ostdeutschen Gebiete immer noch zu den westdeutschen Bistümern gehörten, aber eine relative Eigenständigkeit erreicht hatten, vor allen Dingen im seelsorglichen Bereich.
Was waren denn weitere wichtige Schritte auf dem Weg von dieser Flüchtlingskirche zu einer richtigen katholischen Kirche in der DDR?
Das ist eine berechtigte, aber schwierige Frage.
Ich meine vor allen Dingen in der Anfangszeit.
In der Anfangszeit galt es vor allen Dingen, die Leute zu beheimaten. Wobei man immer wieder sagen muss, bis Anfang der 50er Jahre waren die Leute ja der Meinung, sie könnten die meisten jedenfalls zurück in ihre Heimat. Deshalb sind auch die kirchlichen Verantwortlichen nicht davon ausgegangen, irgendwelche Integrationsprozesse zu Beginn jedenfalls einzuleiten. Leibliche und seelsorgliche Betreuung hieß das Motto in den ersten 4-5 Jahren. Und erst in dem Maße, in dem es gelang, diese Vertriebenen in die Gemeinden zu integrieren, das Wort Integration ist eigentlich falsch, aber dort sie zu beheimaten, in dem Maße ist diese Flüchtlingskirche zu einer Kirche in der DDR geworden. Natürlich vor allen Dingen auch geprägt durch die Mentalitäten der Vertriebenen.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, auch in der DDR hat man geglaubt, man könne nach einer gewissen Zeit in die alte Heimat zurückkehren.
Das hängt sicherlich mit der Natur des Menschen zusammen. Von politischer Seite war das völlig ausgeschlossen. Nur wenn ich an meine Großeltern denke, die natürlich die politischen Vorgänge auch zur Kenntnis genommen haben.
Sie sind, also Ihre Eltern stammen gebürtig aus dem Sudetenland. Das sollten wir zur Erklärung noch sagen, ja.
Meine Großeltern waren bis zu ihrem Tod der Meinung, dass irgendwann sie wieder zurück könnten in ihre Heimat. Das spielt sich auf einer anderen Ebene ab als auf der rationalen. Das sind, wie soll man das sagen, Emotionen, die man nicht einfach politisch streichen kann.
Bleiben wir mal beim Thema Kirche und Politik. Hat denn die herrschende SED bei der Integration oder Beheimatung, wie Sie gerade gesagt haben, der Vertriebenen in die Gesellschaft überhaupt auf deren Religiosität Rücksicht genommen? Denn offiziell war ja sicherlich die atheistische Gesellschaft das Ziel der Partei.
Das kann man eindeutig verneinen. Die Partei und diese totalitäre Staatsführung hat in keiner Weise da irgendwelche Rücksichten genommen auf die Konfession der Gläubigen. Man hat versucht, sie sogar in irgendeiner Weise zur Mitarbeit zu bewegen und deshalb zu versuchen, sie aus der Kirche oder vom kirchlichen Leben zu entfernen. Das ist sicherlich auch manchmal gelungen, aber ein Versuch, ihnen in ihrer Gläubigkeit gerecht zu werden, in ihrer Zugehörigkeit, den hat es nicht gegeben.
Und wie haben die Menschen, vor allen Dingen die Gläubigen, darauf reagiert?
Sie haben sehr schnell gemerkt, dass in diesem Staat die Kirche, wenn schon nicht verfolgt wie etwa in Tschechien, so doch mindestens an den Rand gedrängt wurde. Und jetzt kommt ein eigenartiges Phänomen. Vor allen Dingen bei den Vertriebenen und Flüchtlingen war man der Meinung, der Westen ist katholisch. Und viele, auch vor allen Dingen hochqualifizierte Leute, sind bis 1961 nach dem Westen gegangen. Sodass viele Katholiken, die hier dringend für Aufbau der Gemeinden und so weiter gebraucht würden, schon bis 1961 nach dem Westen gegangen waren. Das ist die Art der eine Versuch. Der andere Versuch ist natürlich, dass man sich enger zusammenschloss. Und da müsste das Stichwort Wallfahrten fallen. Viele Wallfahrten wurden in der SPZ und DDR ins Leben gerufen, die den Vertriebenen die Möglichkeit eröffneten, sich wenigstens ein- oder zweimal im Jahr zu treffen, natürlich im Rahmen einer kirchlichen Versammlung. Und wenn ich an Zeitzeugenberichte denke, muss ich sagen, diese Wallfahrten haben viel dazu beigetragen, dass die Vertriebenen sich hier im Osten beheimaten konnten.
Aber dennoch, es gab diese Fluchtbewegung nach dem Westen auch aus religiösen Motiven. Kann man das beziffern in Zahlen?
Das ist ganz schwer, aber man muss davon ausgehen, dass etwa um das Jahr 1961 von den früheren 3 Millionen Katholiken nur noch 1,5 oder 1,6 Millionen Katholiken in der DDR lebten.
Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, dass man von Seiten der Partei versucht hat, den Menschen ihre Religion abspenstig zu machen. Ab wann kann man denn in der DDR von einem organisierten weltanschaulichen Kampf gegen die Kirche sprechen?
Man muss zunächst einmal sagen, dass so etwa von 45 bis 47, 48, als die Russen oder die Sowjets noch das Sagen hatten, es nicht leicht durchschaubar war. Sie waren zum Teil sehr großzügig in der Handhabung von Genehmigungen oder manchmal in der Zuweisung von Quartieren für Kirchen. Der eigentliche Kampf begann aber schon 1945, als diese Gruppe Ulbricht in die SPZ kam. Also Kirchenkampf oder Kampf gegen die Religion war von Anfang an angesagt. Besonders auffallend ist natürlich, dass zu Beginn der 50er Jahre, 51, 52, damals die junge Gemeinde verfolgt wurde, dass die Ausbildung für Theologen, für Ordensschwestern, die im Westen bis dahin stattgefunden hatte, verboten wurde. Kurzum, richtig spürbar, auch für den einfachen Gläubigen in einem Eichsfelddorf, wurde das zu Beginn der 50er Jahre.
Wie sah es denn mit der Einflussnahme auf einzelne Personen aus? Ist es da auch gelungen, Stasi-Spitzel in die katholische Kirche hineinzubringen?
Natürlich. Das ist so dass natürlich auch ein Christ und auch ein Katholik, ob er nun in einem Dorf oder in einer Stadt wohnte, vor diesen Versuchen der Anwerbung nicht gefeit war. Und natürlich sind manche auch diesen Versuchen erlegen und sind zu inoffiziellen Mitarbeitern geworden. Die Zahl ist bei Priestern relativ gering, bei Laien auch nicht sehr hoch. Man kann aber daraus nicht schlussfolgern, dass die Kirchen davor bewahrt wurden oder dass Christen in besonderer Weise widerständiges Verhalten zeigten, sodass also überhaupt keiner angeworben werden konnte.
Ein Wort zu Ihnen persönlich. Ich habe eben schon gesagt, Ihre Eltern stammen aus dem Sudetenland. Sie sind im Eichsfeld geboren, das ist eine katholische Enklave in der DDR gewesen. Sie sind auch dann katholisch aufgewachsen, Sie haben Philosophie und Theologie in Erfurt studiert, später das Pastoralseminar in Neuzelle besucht. 1977 sind Sie zum Priester geweiht worden. Sind Ihnen auf diesem Weg eigentlich Steine in den Weg gelegt worden?
Ich muss differenzieren. Solange ich im Raum der Kirche blieb, das heißt meine kirchliche Ausbildung absolviert habe, kann ich auch in Erinnerung nicht davon reden, dass mir irgendein Stein in den Weg gelegt wurde. Sobald ich diesen binnenkirchlichen Raum verließ, also etwa, ich sag einmal dieses Schlagwort, in die Gesellschaft hinauswirken wollte, oder später als Kaplan etwas tun würde, was der Staat nicht vorgesehen hatte für Kirche, zum Beispiel die Veranstaltung ja. Und so. Dann bin ich natürlich im Konflikt mit dem Staat gekommen. Oder als ich Assistent war und bestimmte Bücher für meine Promotion brauchte. Oder als ich Vorlesungen hielt und Bücher für die Vorlesung brauchte. Da bin ich schon mit dem Staat in Konflikt gekommen. Da hat man mich angerufen, mir mitgeteilt, dass von der Bundesrepublik Bücher gekommen seien, die der DDR nicht erwünscht sind, und hat versucht, auf die Art und Weise mich in irgendeiner Weise an sich zu binden. Nach dem Motto, wenn Sie uns helfen, können wir Ihnen die Bücher überlassen.
Und was hieß das?
Das hätte bedeutet, ich hätte müssen zum Rat des Bezirkes, Abteilung Inneres gehen, dort mit dem Referenten reden, mich auf irgendwelche Kompromisse einlassen. Ich hätte dann die Bücher, die ich brauchte, bekommen. Ich habe in einem solchen Fall meinem Bischof Mitteilung darüber gemacht, dass ich es nicht getan habe und in einem Fall sogar den Sekretär der damaligen Berliner Bischofskonferenz.
Und gab es dann Probleme?
Nein, ich habe die Bücher natürlich nicht bekommen, aber es ist kein Versuch mehr unternommen worden, mich in irgendeiner Weise anzuwerben oder für die eigene Sache zu instrumentalisieren.
Nun ist ja auch gerade von bestimmter Seite der katholischen Kirche in der DDR oft vorgeworfen worden, sie habe sich zu sehr aus allen gesellschaftlich relevanten Problemen herausgehalten. Trifft das aus Ihrer Erfahrung heraus zu?
Die Wahrheit besteht ja meistens darin, dass man auch Grautöne wahrnimmt. Zunächst einmal diese pauschale Einordnung von katholischer Kirche, dass ich aus allem rausgehalten habe, ist natürlich falsch. Wenn es um Fragen ging, die das Lebensrecht der Kirche betrafen oder auch elementare Menschenrechte, hat die Kirche sich natürlich eingemischt mit Hirtenworten, aber auch mit vielen pastoralen Anweisungen. Was die Kirche, Gott sei Dank sage ich, heute nicht gemacht hat, auf tagespolitische Ereignisse in der DDR einzugehen. Und im Rückblick ist das wohl auch richtig, man wäre zu oft für die eigene, also für die staatsnahe Ideologie instrumentalisiert worden.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Der Nachkriegskatholizismus in der DDR ist heute am 20. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung unser Thema. Und unser kompetenter Gesprächsgast ist der Erfurter Kirchenhistoriker Professor Josef Pilwusek. Herr Professor Pilwusek, kommen wir jetzt auf den Mauerbau zu sprechen, der ja als Reaktion auf die Republikflucht vieler DDR-Bürger geschah. Und der war auch eine kirchenpolitische Zäsur. Was änderte sich denn jetzt für die Kirche?
Zunächst einmal muss man ganz praktisch sagen, viele Hilfen materieller und wirtschaftlicher Art, die bis 1961 schwarz über die Grenze erfolgten, waren nun zu Ende. Ich sage Ihnen, oder nenne Ihnen ein einfaches Beispiel, die katholischen Krankenhäuser, die auf Hilfe vom Westen angewiesen waren, sei es nun, was Medikamente angeht oder Medizintechnik, Sie mussten einen anderen Weg versuchen, um an solche Dinge zu kommen, um überhaupt zu überleben. Das heißt, man musste neue Wege suchen auf diesem Gebiet, wirtschaftlich, strukturell. Was zu wenig beachtet wird, es ist natürlich auch die Gefahr da gewesen, dass man theologisch abgeschnitten wird vom Westen und kirchlich und geistlich abgeschnitten wird. Und da müsste als Stichwort erfolgen an dieser Stelle, dass das Konzil und die Teilnehmer aus der DDR und die Kontaktnahmen beim Konzil in Rom viel dazu beigetragen haben, eine geistliche und theologische Isolierung abzuwehren.
Also war dieser Aspekt, Mitglied einer Weltkirche zu sein, auch in der DDR von großer Bedeutung?
Von überragender Bedeutung, würde ich sagen. Mhm. Nicht zuletzt, wenn Sie etwa an die großen Wallfahrten denken, hat man das auch nach außen dokumentiert, indem der jeweilige Ortsbischof am Ende eines Wallfahrtsgottesdienstes nochmal ausdrücklich betonte, dass der Heilige Vater mit diesen Gläubigen in der DDR verbunden ist. Und oft wurde am Ende eines solchen Gottesdienstes auch darauf hingewiesen, dass der Bischof ein Telegramm an den Heiligen Vater geschickt hat.
Und das hat die Gläubigen dann sehr stark
bestärkt,
ja.
Und natürlich auch dem Staat klargemacht, dass die Kirche nicht einfach ein Spielball seiner Interessen sein kann.
Blicken wir weiter ins gleiche Jahr, also in das Jahr des Mauerbaus, fiel dann auch die Ernennung Alfred Bengschs zum Bischof von Berlin. Und er sollte eine Ära prägen. Wie hat er denn versucht, die Kirche in der DDR zu führen?
Zunächst einmal etwas zur Person von Alfred Bengsch. Er war ein überragender Theologe. Er war ein geistlicher Mann und, was nicht unbedingt immer identisch sein muss, er war auch ein kluger Mann. Seine erste Aufgabe bestand natürlich zunächst einmal für sein Bistum Berlin selber, das ja geteilt war. Einheit würde ich seine Bemühungen umschreiben. Der Versuch also, diese beiden Bistumsteile nicht auseinanderdriften zu lassen, ist ihm gelungen. Das nächste Problem war diese Kirche in der DDR, die ja von unterschiedlichen Jurisdiktionsträgern geleitet wurde, zu einer Einheit zu formen. Denn Ziel des Staates war die sogenannte Ausdifferenzierung. Das heißt, einzelne Leute zu gewinnen, um sie gegen andere auszuspielen. Also dieses alte lateinische Wort vom Divide et Impera kann durchaus auf die Kirchenpolitik der DDR angewendet werden. Und das ist ihm gelungen. Er hat also die katholische Kirche in der DDR zu einer Einheit gefördert und die Bischöfe haben nach außen mit einer Stimme gesprochen, was die Angriffsfläche für den Staat enorm minimierte. Außerdem hat er mit seinen theologischen Vorgaben und mit seinen Hirtenbriefen dazu beigetragen, wenn man so will, ich muss vorsichtig sein, eine eigene Theologie im Osten Deutschlands zumindest zu präformieren.
Und was waren Kennzeichen dieser Theologie, dieser Bemühungen?
Also ich würde als erstes sagen, eine Gemeindezentriertheit. Was viele Westdeutsche heute nicht so richtig verstehen können, alles war auf die Gemeinde zugeschnitten. Dann eine geistliche Gemeinde sollte gebildet werden. Da sind ihm natürlich zur Seite gestanden auch der Erfurter Bischof Hugo Aufderbeck, der ausgesprochen pastoral orientiert war. Hinzu kam natürlich auch nach außen hin nicht einlassen auf staatliche Angebote. Bestimmte Gespräche, politische Gespräche durften nicht geführt werden. Da war genau festgelegt, wer mit wem reden durfte. Kurzum, das Positive daran war, er hat wesentlich dazu beigetragen, hier eine katholische Kirche in der DDR zu schaffen. Dass ihm heute vorgeworfen wird, vielleicht auch zu Recht, dass die Kirche sich dadurch zu sehr abgekapselt hat, ist verständlich und ich glaube an manchen Stellen auch richtig. Dafür haben aber die 80er Jahre eine neue Bischofsgeneration hervorgebracht, die einige Korrekturen an diesem Konzept von Bengsch vorgenommen haben.
Über diese Generation werden wir gleich vielleicht noch kurz reden. Jetzt bleiben wir noch kurz bei den 70er Jahren, denn Anfang der 70er Jahre, da nahm ja die Entspannungspolitik so richtig an Fahrt auf. Das zeigte sich ja dann in den Ostverträgen und auch auf kirchlicher Ebene tat sich ja etwas. Sie haben das Konzil, das Vatikanische Konzil, schon angesprochen. Auch der Vatikan hat danach eine andere Ostpolitik betrieben, die den Dialog mit den kommunistischen Machthabern suchte. Eine Politik, die nicht nur Freunde hatte. Welche Auswirkungen hatte denn diese neue Diplomatie auf das kirchliche Leben in der DDR?
Wenn Sie jetzt speziell das kirchliche Leben nehmen, kann ich sagen, kaum. Viel schwieriger war es für die Leitung der Kirche in der DDR, darauf zu reagieren. Bisher war von der Kirchenleitung jedes Gespräch mit diesem Staat über politische Themen abgelehnt worden. Nun auf einmal kommt von Rom, vor allen Dingen durch Erzbischof und später Kardinal Casaroli, etwas ganz anderes hinzu, dass auf einmal der Heilige Stuhl mit diesem Staat politische Gespräche führt. Das musste irritieren. Nicht nur die Gläubigen, sondern vor allen Dingen die Bischöfe. Sie hatten einen Status quo erreicht, wo man in diesem Land als Katholik leben konnte. Wenn das nun wieder in Frage gestellt wurde, man kannte die, ich sag's mal sehr salopp, die Kommunisten, die gerade was die Kirchenpolitik anging, sich auf keine Kompromisse einließen. Man befürchtete, dass nun auf einmal das Erreichte von Seiten Roms preisgegeben würde und dadurch eine Situation für die Kirche entstünde, die weit schwieriger wäre als die, die vorher da gewesen ist. Mhm. Sprich zum Beispiel eigene Diözesen, Loslösung von den westdeutschen Diözesen.
Nicht nur die vatikanische Kirchenpolitik hat sich in den 60er Jahren verändert, sondern auch die Gesellschaften in Westeuropa. Und in diesem Zusammenhang hat die ehemalige DDR-Dissidentin Freya Klier in einem früheren Interview dieser Reihe einmal sehr harte Kritik an der kommunistenfreundlichen Haltung der 68er-Bewegung geübt und gesagt, dass gerade diese Haltung in Westdeutschland ein richtiger Hemmschuh für Religionsfreiheit und Menschenrechte im Osten Deutschlands gewesen sei, dass man den Menschen in der DDR sozusagen wirklich in den Rücken gefallen ist. Haben Sie das in der DDR damals ebenso empfunden?
Ich kann jetzt von mir reden. Ich habe das durchaus zur Kenntnis genommen und war erstaunt und manchmal bestürzt, mit welcher Blauäugigkeit ein totalitäres System von Seiten des Westens charakterisiert. Und wenn ich dann Wünsche hörte, wie das wäre natürlich das Ideal, ein solch sozialistischer Staat oder ein solches sozialistisches Gesellschaftssystem auf den Westen zu übertragen, konnte ich nur kopfschüttelnd darauf reagieren. Ich glaube, dass dieses Modell eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz bei diesen Leuten, die zu sehr mit den DDR-Machthabern zusammenarbeiten, da war, dass sie aber die Praxis nicht kannten, was dieser Sozialismus im Praktischen bedeutete. Letztlich Entmündigung, Raub der Freiheit und Bevormundung des Menschen. Ich glaube, wenn sie es in diesem Ausmaß selber hier erlebt hätten, wären sie nicht zu einer Kooperation bereit gewesen.
Lassen Sie uns noch über diese neue Generation von Bischöfen sprechen, die Sie gerade schon erwähnt haben. Denn in den 80er Jahren kamen dann Männer wie Meißner, Wanke, Reinelt und später Stersinski auf Bischofsstühle, die teilweise ja heute noch im Amt sind. Und sie waren alle dann schon in der DDR aufgewachsen. Welche Auswirkungen hatte das denn für die Kirche in der DDR?
Ich kann das jetzt nur oder möchte das nur mal plakativ sagen. Während die Vorgängergeneration quasi einen Weg suchen musste, um mit dem Staat auszukommen, schließlich einen Status quo des Auskommens erreichte, viele politische Planspiele in ihre Überlegungen einbezog, hat das diese Generation nicht mehr gemacht. Das heißt, sie kannten diesen DDR-Sozialismus und sie kannten die Machthaber und wussten, dass mit Planspielen ihnen nicht beizukommen ist. Sie haben etwas ganz anderes gemacht. Sie haben diese vormalige Warnung, nicht in der Gesellschaft oder in die Gesellschaft einzugehen, gar nicht mehr erwähnt. Sie redeten auf einmal davon, dass wir Kirche für die Menschen sein müssen, für jeden Einzelnen. Kurzum, Die katholische Kirche hat sich in einer Weise für Menschen geöffnet, wie sie bis dahin nach meiner Überzeugung nicht vorhanden war. Nicht für die Gesellschaft. Wenn Sie mir erlauben, nenne ich Ihnen dafür ein Beispiel.
Gerne.
Eine Integration in die Gesellschaft hätte bedeutet, eine Integration in die sozialistische, atheistische Gesellschaft. Dazu konnte man nicht aufrufen. 1989 hat sich klar gezeigt, die Menschen, die am wenigsten integriert waren in diese Gesellschaft, sind die aktivsten bei der friedlichen Revolution gewesen.
Also trifft das auch auf die Katholiken zu?
Das trifft auch auf die Katholiken zu.
Also dieser Vorwurf, die Katholiken seien nur die Trittbrettfahrer der friedlichen Revolution gewesen, wie man manchmal hört, der stimmt so nicht.
Wenn ich frech wäre, würde ich sagen, das ist potenzieller Schwachsinn. Dieser Vorwurf ist aus verschiedenen Emotionen entstanden. Das Wichtigste ist dabei vielleicht, dass auf einmal eine überprozentuale Zahl von katholischen Mandatsträgern in politischen Ämtern zu finden war. Das Nächste, natürlich hat die katholische Kirche von ihrer Struktur her bei den Umbruchsprozessen des Jahres 89 immer darauf Wert gelegt, sich politisch nicht zu exponieren. Das haben übrigens viele evangelische Pfarrer auch nicht gemacht. Einige haben es getan. Dann darf man nicht vergessen, dass in den Großstädten vor allen Dingen die größeren Kirchen alle evangelisch waren. Kurzum. Es gibt Untersuchungen, die eindeutig belegen, dass in diesem Prozess des Umbruchs mindestens prozentual gesehen, mindestens genauso viele Katholiken beteiligt waren wie evangelische Christen. Ich habe oder könnte jetzt den früheren Bischof, evangelischen Bischof von Magdeburg zitieren, Axel Noack, der im vergangenen Jahr ungefähr um diese Zeit sagte, dass die Katholiken keine andere Möglichkeit hatten bei diesen Montags- oder Donnerstagsdemonstrationen, als in die evangelischen Kirchen zu gehen, weil die größeren Kirchen hatten. Das wird heute meist vergessen. Sicherlich ist die katholische Kirche wegen ihrer kleinen Anzahl nicht so in Erscheinung getreten. Dass sie an diesem Prozess der friedlichen Revolution nicht beteiligt gewesen sei, ist purer Unsinn.
Was war denn jetzt nach dem Mauerfall die größte Herausforderung für die Kirche? Was ist in den vergangenen 20 Jahren geschehen? Was muss noch geschehen?
Ja, also ich sag's mal wieder holzschnittartig oder querschnittsartig. Es war natürlich wichtig, zunächst einmal die Strukturen anzugleichen. Ost und West. Ein Beispiel, es gibt keine Berliner Bischofskonferenz mehr. Die Caritas wird auf einmal wieder ein Verband, nicht Teil der Diözese. Also Angleichung der Strukturen, das war die eine wichtige Aufgabe. Wichtiger scheint mir noch die zweite Aufgabe gewesen zu sein, nun auf einmal die Pastoral wieder neu auszurichten. Und zwar auszurichten auf das, was bisher in den, wie die staatlichen Stellen es nannte, in den Kultraum verdrängt worden war. In die Öffentlichkeit gehen, missionarisch tätig werden oder um einmal meinen Bischof Joachim Wanke zu zitieren, das Evangelium auf Mitteldeutsch zu buchstabieren.
Was würde das bedeuten?
Dass man nun sachgerechter, pastoral sachgerechter auf das Notwendige in der Gesellschaft reagieren kann.
Das ist ja auch ein Vorwurf, den man häufig hört, dass man zu wenig auf die Bedürfnisse der Menschen im Osten eingeht. Würden Sie das auch insgesamt sagen, wenn wir den Blick richten auf 20 Jahre Wiedervereinigung, was würden Sie allgemein sagen? Was ist in den letzten 20 Jahren gut gemacht worden? Was ist versäumt worden?
Ich sage mal auch wieder nur sehr pauschal, gut gemacht worden ist, dass die Strukturen angeglichen wurden. Gut gemacht worden ist, dass verschiedene Institutionen eingerichtet wurden, wo die Ostdeutschen gleichrangig vertreten sind. Nicht gelungen ist, ich hoffe, ich handle mir damit keinen Ärger ein, ist ein mentales Zusammenwachsen, nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern auch im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Ein mentales Zusammenwachsen von Ost und West. Manchmal scheint es mir, als ob auch meine bundesdeutschen Freunde der Meinung sind, wir haben jetzt lange genug über den Osten geredet, reden wir über die Zukunft. Und lasst uns nicht immer zurückschauen. Vergessen wird dabei, dass eine Zukunft ohne eine Aufarbeitung der Vergangenheit nicht möglich ist.
Meine letzte Frage für heute soll ein Ausblick sein und sie betrifft die Frage nach der Zukunft von Religion, nach der Zukunft des Christentums in den neuen Bundesländern. Und da sagen Statistiken, also es schwankt ein wenig, dass zwischen 65% und 80% der Bevölkerung keiner Konfession angehören. Und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg waren das nur etwas über 5%. Es gibt ähnlich verheerende Statistiken in anderen ehemals kommunistischen Ländern, besonders denken wir an Tschechien. Wird sich das religiöse Leben auf dem Gebiet der ehemaligen DDR jemals von 40 Jahren Sozialismus erholen können?
Das weiß ich nicht, weil ich kein Prophet bin. Ich würde als erstes vorsichtig mit solchen Wertungen sein, dass Leute, die 70% oder manchmal 80%, die zu keiner Kirche gehören, nicht religiös sind. Weil das ganz schwierig zu definieren ist. Soziologen sagen uns zum Beispiel über Städte wie Leipzig, dass die bereits in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts weitgehend atheistisch waren, auch wenn die Leute noch in die Kirche gingen. Das gehörte damals halt, wenn man so will, zum guten Ton. Was ich feststelle, ist, dass eine, man kann es ruhig so nennen, Neugierde da ist, bei vielen, auch jungen Leuten, was Kirche und Christentum ist. Das bedeutet noch nicht, dass sie Christen werden wollen oder in die Kirche gehen. Das bedeutet aber, dass großes Interesse daran besteht, dass endlich über Kirche und Glauben, und zwar objektiv und gut vermittelt, zu erfahren, wovon sie bisher abgeschnitten waren.
Also ist die Neugier, die Unbefangenheit vielleicht sogar noch größer als bei uns im Westen?
Das auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall sagen. Und das ist eine große Chance. Nicht unbedingt, dass der Osten wieder christlich wird. Das weiß ich nicht. Aber die Frage nach Gott wird offen gehalten. Und das ist ja eine auch dem Christentum wesentliche Frage.
Das war Weltkirche aktuell. Über die Geschichte der katholischen Kirche in der DDR sprachen wir am 20. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung mit dem Erfurter Kirchenhistoriker Josef Pilwusek. Und Sie haben es während des Gespräches gehört aus berufenem Munde. Wer die Zukunft gestalten möchte, der muss sich mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier in unserer Sendung auch immer wieder geschichtliche Themen behandeln. Wenn auch Sie Interesse an historischen Prozessen haben, dann empfehle ich Ihnen eine neue Publikation von Kirche in Not. Das Buch mit Zeitzeugenberichten über Pater Werenfried van Straten mit dem Titel Danke, Pater Werenfried ist soeben als Hörbuch auf 5 CDs erschienen und bestellen können Sie es wie gewohnt bei Ihrem Kirche in Not Büro hier in München unter Telefon 089 für München 6424 3x8 und die 0 oder per E-Mail an info@kirche-in-not.de. Das war's für heute. Nächste Woche blicken wir nach Jerusalem und auf das Heilige Land. Bis dahin viel Segen und eine gute Woche. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.